Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 19. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Donald Trump hat in der Nacht seine Parteitagsrede gehalten und die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner angenommen. Das war im Ton zum Teil moderater, in der Sache aber so unversöhnlich, wie er sich vor dem Attentat gezeigt hat, bis hin zu dem ebenso alten wie falschen Vorwurf, dass ihm vor 4 Jahren der Sieg bei der Präsidentschaftswahl gestohlen worden sei. Glauben Sie, dass er heute den Ton für den kommenden Präsidentschaftswahlkampf gesetzt hat?
Naja, wenn Sie es so beschreiben, würde ich sagen, er kann halt auch gar nicht anders. Ich meine, er ist ein alter Mann, wie das so bei uns alten Männern ist. Sie erzählen immer das Gleiche dann irgendwie so. Ne? Dass der aus seinem Film nicht mehr rauskommt, das glaube ich auch. Ich glaube, viel wichtiger ist, 2 Dinge zu sehen. Also erstens, die Menschen, die auf diesen Veranstaltungen sind und auch jetzt in Milwaukee sind, für die sind die Inhalte zweitrangig. Das ist eher eine pseudo-religiöse oder eine quasi-religiöse Bewegung, ne? Wenn sie sehen, dass die Leute sich da wirklich diesen Verband ans Ohr klemmen. Ich habe das gestern auf Twitter gepostet. Das ist ja wie bei Life of Brian. Also die Jüngeren müssen das mal nachgucken. Da gibt es diese Szene ganz am Ende, wo alle irgendwie einem Schuh hinterherrennen, der durch Zufall sozusagen zur Ikone gemacht worden ist oder also anbetungswürdig geworden ist. Es ist total egal, was es ist, ob es ein Schuh ist oder ob es ein Verband ist. Trump wird zum Heiland stilisiert und er stilisiert sich auch selber so. Und deswegen sind die Inhalte, glaube ich, total banal. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie auch schon beim letzten Mal, es kommt tierisch drauf an, was drumherum passiert. Wer ist da sonst noch mit ihm unterwegs? Ne? Also wer ist in seinem Gefolge? Er hat ja einen Hofstaat im Grunde genommen mit seinem jetzt gekrönten Prinzen oder inaugurierten J.D. Vance auf der einen Seite, Grenell, den wir noch kennen, aber auch viele andere wirklich religiöse und pseudo-religiöse Leute drumherum, also die ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben, Religion und die Verbindung zu Trump zusammenzubringen und auch sozusagen bezahlbar zu machen. Sie können Bücher kaufen von Trump. Da ist sozusagen ganz viel an klassisch religiösem Merchandising noch drumherum, was da abläuft. Leute, die politisch oder finanziell ihren Vorteil daraus ziehen, dass sie in dieser Dunstwolke mit Trump unterwegs sind, die gleichzeitig aber auch deswegen eine gewisse Form von Vermittlungsfunktion haben, zumindest die politischen Figuren da drin, auf die es möglicherweise ankommen wird in der Zukunft. Ich glaube, das sind so die beiden Dinge, die man sich bei dieser ja doch schon sehr burlesken Show eigentlich angucken muss.
Man kann mittlerweile sogar Sneaker kaufen, auf denen dieses Bild gedruckt ist, wo Trump die Faust in den Himmel reckt, nachdem er angeschossen worden ist. Das ist dann garniert mit der amerikanischen Flagge. Was ich neu fand in der Rede war, wie deutlich er sich auf Gott bezog, dass er sagt sozusagen, er verdankt die Tatsache, dass er hier ist, das eigentlich nicht so vorgesehen wäre, seinem mächtigen Gott, der ihn geschützt habe. Und das ist eine, fand ich, das war nochmal eine Stufe mehr, als er sonst gemacht hat.
Ja, genau. Er ist im Grunde genommen der Vertreter Gottes auf Erden. Er ist Gott gewollt, von Gott eingesetzt. Und was ist das? Das ist eine sehr alte Definition von Kaisertum. Ja, der von Gott Eingesetzte. Das ist alles Vorsehung, was hier jetzt gerade passiert. Und das ist vielleicht eine interessante Parallele zu anderen Bewegungen, die auf Totalitarismus abziehen. Sie sind sozusagen, sie behaupten von sich selbst, unausweichlich zu sein. Und jenseits auch des Gesetzes zu stehen. Auch das gehört mit dazu. Ob der das jetzt alles glaubt oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was schlimmer wäre, ob er es selber glauben würde oder ob wenn es so politisches Kalkül wäre. Meine große Sorge ist, dass er es wahrscheinlich selber auch schon nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann, weil natürlich es überhaupt niemanden mehr gibt, der ihm gegenüber Kritik äußert. Ne? Also auch wenn da jetzt in seinem Gefolge ganz viele Leute sind, die bleiben dort auch nur, glaube ich, wenn er an ihnen Gefallen findet. Ja, und das so zerstört das System auf lange Sicht zumindest sich dann irgendwann auch selber. Das heißt aber nicht, dass es innerhalb noch bis zum Ende des Wahlkampfes oder auch innerhalb der nächsten möglichen Amtszeit Trumps sozusagen schon direkt passieren wird, dass das System sich selber killt. Ne?
Sie haben gesagt, es hält möglicherweise bis zum Wahltag. Wir haben jetzt diese Inszenierung gesehen. Wir haben, ich meine, jetzt guckten alle auf die Republikaner, die hatten wirklich großartige Tage. Gleichzeitig ist bei den Demokraten die Hölle los, weil Joe Biden erkennbar nicht in der Form ist, in der man sich einen Präsidentschaftskandidaten wünschen würde. Glauben Sie denn, dass er damit durchkommt und dass er im November die Wahl gewinnt und dass seine Chancen jetzt deutlich besser sind als vor einer Woche vor dem Attentat?
Nee, das glaube ich nicht. Also vielleicht jetzt noch, weil dieses Attentat noch nachglüht und er diese Geschichte noch erzählen kann. Mal gucken, in 4, 5 Wochen erzählt er vielleicht eine andere, eine neue Geschichte. Wenn dann Leute merken, das zieht nicht mehr. Der hat ja auch einen großen Maschinenraum, der, glaube ich, ziemlich gut ist und ziemlich professioneller ist als beim letzten Mal. Wenn die merken, das Thema zieht nicht mehr, dann werden die irgendwas anderes aus dem Köcher ziehen, das einigermaßen kompatibel ist mit dem, was er vielleicht schon gesagt hat. Weil da muss man ja auch immer gucken, ne? Wenn der Chef irgendwelche Sachen sagt und man will ja jetzt keine komplette, was komplett anderes dann irgendwie hinstellen. Aber ich glaube, dass diese Idee, dass das Attentat jetzt sozusagen alles entschieden hat, bei der langen Zeit, die wir noch zu gehen haben und dem, was deswegen einfach alles noch passieren kann, würde ich sagen, nee, das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Da verabschieden sich einige schon in den geistigen Urlaub.
Eine Entwicklung auf dem Parteitag war ja auch die Installation von J.D. Vance sozusagen als Kronprinz von Trump und als der, der diese Bewegung weitertragen soll. Und da ist ja in seinen Reden ist er ja deutlich klarer, rationaler, strukturierter, als Trump das hier gewesen ist. Und da sieht man dann einen Mann, der sagt, ich richte die gesamte Politik sozusagen an den Interessen der amerikanischen Mittelklasse aus. Wir machen eine Außenpolitik im Interesse der amerikanischen Mittelklasse. Was bedeutet das? Ist das nicht eine dramatische Wende?
Ich glaube, das ist erstmal eine Lehrformel. Also genauso wie irgendwie, wir machen Politik für die Arbeiterklasse. Ich habe vorhin noch mal überlegt, also meine These ist, wir gehen völlig falsch an diese Sachen ran. Wir versuchen Aussagen zu nehmen und sie zu durchleuchten, ob die einen Wahrheitsgehalt und Evidenzgehalt haben. Das ist denen total banal egal. In Klammern, das ist auch bei uns in Deutschland teilweise nicht anders, aber egal. Die erzählen, was immer sie meinen, ihnen genug Raum gibt, auf der einen Seite sozusagen das später weiter interpretieren zu können. Und auf der anderen Seite, was Wählergruppen anspricht. Ich glaube, das ist jetzt auch noch kein neues Wesen oder keine neue Natur von Wahlkampf, die wir da im Grunde genommen sehen. Was das bedeutet, ich weiß es, also muss man ihn fragen, wie man eine Außenpolitik für die Mittelklasse machen kann. Im Wesentlichen, glaube ich, wird Amerika erstmal vor allen Dingen Innenpolitik für die Wählerklientel oder weiß ich gar nicht, ob es auch für die Wählerklientel sein wird, aber vor allen Dingen für die Sponsorenklientel machen.
Naja, er sagt keine Freifahrtscheine mehr. Wir bezahlen nicht für die Sicherheit der Europäer. Wir bezahlen nicht für den Krieg in der Ukraine. Das nutzt der amerikanischen Mittelklasse gar nichts. Wir schauen in Maßen nach Israel. Denen helfen wir, sich selber zu helfen. Aber vor allen Dingen schauen wir nach China und Ostasien. Und der Rest ist uns egal, denn da geht es darum, was mit den amerikanischen Jobs passiert, vor allen Dingen mit den Industriejobs. Und das ist ja schon eine auch für uns mit dramatischen Folgen behaftet. Ein Teil davon ist, es gibt nicht nur kein Geld mehr für die Ukraine, sondern auch nur noch Schutz innerhalb des Bündnisses für die, die bezahlen.
Ja, aber daran ist doch jetzt gar nichts Neues. Also ich habe gelernt innerhalb der letzten 2,5 Jahre, dass die Bereitschaft zu vergessen oder die Fähigkeit zu vergessen, extrem groß ist. Aber der ganze Film, den haben wir doch alle schon mal mit Trump 1 eigentlich durchgehabt. Die Forderungen sind 1:1 die gleichen. Die Wendung der amerikanischen politischen Eliten, egal wo, Richtung China, ist aus Sicherheits-, aber auch aus wirtschaftspolitischen Gründen schon ganz, ganz lange da. Da ist nichts Neues. Es sind eigentlich alles olle Kamellen, dass der jetzt sagt, ihr müsst für die Sicherheit bezahlen. Ja, also warum soll er dann nicht genauso so beißerisch sein wie sein Chef auch, der sagt, ich verteidige die Europäer nicht mehr, wenn die nicht dafür bezahlt haben. Das geht ja alles irgendwie in die gleiche Richtung. Und diese Forderung ist von den amerikanischen Präsidenten immer wieder vorgetragen worden. Also die haben das charmanter unter dem Begriff des Burden-Sharings gemacht und dass es hier ein Ungleichgewicht gibt. Das ist aber nichts anderes als eine Verklärung oder ein Euphemismus dafür, dass die Amerikaner bis heute den großen Anteil an Verteidigungsfähigkeit für die Europäer bereitstellen und wir nicht in der Lage sind, auch gar nicht bereit sind, Anstrengungen zu unternehmen, uns selber zu verteidigen. Und jetzt das Einzige, was wir haben, ist ein rhetorisches Zähneklappern in Europa. Nach dem Motto, oh, es könnte jetzt wirklich so kommen, dass die uns wirklich vor die Wahl stellen, ob wir einfach sozusagen weiterhin in unserer Komfortzone bleiben können und die Amerikaner uns verteidigen oder ob sich das tatsächlich ändern würde und wir unseren Wohlstand zu einem gewissen Teil weiter reduzieren müssen, um uns verteidigen zu können.
Ist das denn wirklich so? Stand denn bei den Amerikanern nicht immer am Anfang, dass sie sagen, wir sind die Führer der freien Welt, es geht auch um Werte, es geht um was weiß ich was, um Demokratie, um Liberalismus. Die Europäer sind unsere natürlichen Verbündeten, eine Weltmacht braucht Verbündete. Dass das Bündnis mit Europa so zur Disposition gestellt wird, bei allen Klagen, die es immer gibt, auch von demokratischen Präsidenten über die Verteidigungsausgaben der Europäer, finde ich schon radikal neu. Und dass da jetzt zwei antreten, die dann sozusagen ohne Handbremse, ohne dass Trump wiedergewählt werden muss, ohne dass er für irgendwas verantwortlich ist, eine solche Politik machen können, das kann einen schon beunruhigen, finde ich.
Sie sehen, ich stocke bei der Frage, weil auf der einen Seite, wie gesagt, wir haben den ganzen Film schon mal gehabt, von daher ist es mindestens schon das zweite Mal, dass man so schockiert ist. Und die Frage ist, ob wir im Grunde genommen jetzt den gleichen Diskurs nochmal führen müssen. Zweitens muss man dann noch sagen, unsere Aufgabe ist relativ einfach, den Amerikanern, auch der amerikanischen Mittelklasse klarzumachen, dass sie kein Interesse an einem instabilen Europa haben, das unter massivem Einfluss Russlands steht. Das ist relativ in ein paar Sätzen eigentlich erklärt. Die Frage bleibt aber trotzdem, was erwächst denn da draus? Was passiert denn jetzt? Heißt das, dass wir weiterhin fordern, dass alles so bleibt, wie es ist, also die Amerikaner den großen Anteil an Verteidigung leisten und wir uns im Grunde genommen in die Hollywood-Schaukel schmeißen? Oder aber ist es so, dass wir sagen, okay, wir müssen da eigentlich auch, wir haben eine Verpflichtung und die ist in Anführungsstrichen natürlich, dass man in der Lage ist, sich selber zu verteidigen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, ich sehe auch noch nicht, dass sie das wirklich zur Disposition stellen. Ich sehe das eher in der klassischen disruptiven Rhetorik von Trump und jetzt von Vance, wo sie im Grunde genommen Leute mit so einer Shock-and-Awe-Taktik im Grunde genommen versuchen, über die Grenzen des etablierten Diskurses hinauszugehen. Und ehrlich gesagt, ich finde das in einigen Bereichen gar nicht schlecht, weil die einzige Möglichkeit ist offensichtlich, die Europäer zu erreichen und vor allen Dingen die Deutschen zu erreichen.
Jetzt haben wir eine Entwicklung, die sich irgendwie abzeichnet, nämlich dass man überlegt, was ist eigentlich mit der Schuldenbremse? Der Haushalt ist zwar jetzt irgendwie im Kabinett verabschiedet, aber er ist noch lange kein Gesetz. Und dass es noch immer eine Hintertür gibt, dass man vielleicht im November auch im Licht der Ergebnisse der amerikanischen Wahl nochmal drüber nachdenkt, ob man einen Weg findet, die Schuldenbremse zu lockern und es dann doch tut, um Geld für die Bundeswehr und die Ukraine aufzutreiben. Halten Sie das für ein realistisches Szenario?
Das ist das, worüber die Bundesregierung, ich glaube, seit Anfang des Jahres nachdenkt. Mindestens seit Anfang des Jahres nachdenkt, wenn nicht sogar schon länger. Mit dem Urteil des Verfassungsgerichts, nee, mit dem Entscheid des Verfassungsgerichts zum Thema Schuldenbremse beziehungsweise des Klimafonds und des Neueinziehens von Regeln wie Nothaushalte oder das Überschreiten der Haushaltsgrenzen gerechtfertigt werden kann, war klar, okay, man muss irgendwo eine Konstruktion finden. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, ja, sorry, wir sind halt noch nicht aktiv, aber wir haben Krieg in Europa. Also wenn ich die jetzige Situation und die Tatsache, dass ein Bündnis, und auch da haben wir ja sozusagen Verweise in der Verfassung drin, dass das Bündnis und der wesentliche Bündnispartner, nämlich die USA, ihre Politik ändern, rechtfertigt nicht einen entweder Sonderhaushalt, Erhöhung der Steuern, einen Solidaritätsfonds oder Verteidigungsfonds, was auch immer sie brauchen, um ihre Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Und da sind aus meiner Sicht zumindest die Frage, haben wir jetzt schon einen erklärten Haushalt oder nicht, sind aus meiner Sicht zweitrangig. Sie können immer einen Nachtragshaushalt machen, sie können den Nothaushalt machen, wie Sie das eben gerade beschrieben haben, und damit über die Schuldenbremse hinausgehen. Das Einzige, was uns ja derzeit daran gehindert hat, das zu machen, in der jetzigen Regierung, ist ich will es mal so klar sagen, das Kidnapping der gesamten Thematik durch eine sehr kleine Partei, die gesagt hat, Schuldenbremse bleibt halt, es ist uns völlig egal, ob wir kurzfristig vor die Hunde gehen und verteidigungsunfähig sind, aber langfristig übergeben wir unseren Kindern ein Land, das schuldenfrei ist, egal von wem es nachher regiert wird. Gratulation. Dass das jetzt erstmal, letzter Satz, erstmal sozusagen aufgelöst werden musste und man dieser etwas kleineren Partei sagen musste, ja, ja, wir haben euch total ernst genommen und so. Und jetzt erstmal einen Haushaltsentwurf hat, ist aus meiner Sicht, lässt erstmal ein bisschen Druck aus dem Kessel raus. Und ja, die Bundesregierung spekuliert natürlich in gewisser Weise in diese Richtung. Und das ist ein bisschen pervers, weil man sagt, okay, wenn der Trump kommt, kriegen wir mehr Geld, kriegen wir auch mehr Geld für die NATO. Wenn der Biden kommt, oh, kriegen wir nicht mehr Geld vor die NATO. Das ist ja so ein netter alter Onkel. Der ist gar nicht so schrecklich. Da kriegen wir gar kein Schockelement auch für den Deutschen Bundestag hin und für die Bevölkerung hin. Und wir kriegen auch die SPD nicht überzeugt. So, dann müssen wir halt so weitermachen wie vorher mit der klammen Kohle, die wir in der Tasche haben. Tut uns auch total leid, lieber Joe.
Herr Möllinge, trotz Ihrer großartigen Frühform bedanke ich mich ganz herzlich.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche bei RTL Plus und an anderen bekannten Orten. Ganz herzlichen Dank, schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Tschüss.